Ladies and gentlemen, are you ready? Are you ready for the guitar king of rock and roll, Chuck Berry?
Hail, hail, rock and roll, hail, hail, Chuck Berry. Hallo und willkommen im Kramladen von und mit Volker Rebell und mit einer Hommage zum 90. Geburtstag von Chuck Berry und mit dem Versuch, Antworten zu finden auf etliche Fragen, wie etwa, hat Chuck Berry den Gitarrenrock erfunden? Hat er die witzigsten, pointiertesten Songs der Rock'n'Roll-Ära geschrieben? Sind seine Songtexte so anspruchsvoll, lyrisch und originell, dass es gerechtfertigt ist, ihn den Poet des Rock'n'Roll zu nennen? Sind seine Songs die meistgecoverten der Rock'n'Roll-Ära? Hat er als Songschreiber tatsächlich nicht sehr viel mehr als nur die drei Standard-Blues-Akkorde drauf? Und stimmt es, wenn geunkt wird, kennt man einen Chuck Berry-Song, kennt man alle, weil fast alle gleich klingen. Warum saß er im Gefängnis? Hat er tatsächlich Videokameras in den Damentoiletten seines Restaurantclubs installiert, um die Ladies beobachten zu können? Stimmt es, dass er seine großen Hits gemeinsam mit Johnny Johnson geschrieben hat, die Autorentantiemen aber alleine kassierte? Stimmt es, dass Chuck Berry zu vielen seiner Konzerte ganz alleine ohne Backingband anreiste und mit lokalen Musikern ohne zu proben auf die Bühne ging und deshalb oft entsprechend dürftige Konzerte ablieferte? Ist er ein verbitterter, launenhafter Dickkopf? Ist er ein geldgieriger Abzocker oder nur ein gebranntes Kind mit schlechten Erfahrungen und lässt sich deshalb von niemandem mehr über den Tisch ziehen, hat dagegen selbst aber schon so manchen seiner Geschäftspartner über den Tisch gezogen? Stimmt es, dass er in den letzten 3 Jahren häufiger grottenschlechte Konzerte abgeliefert hat, weil der greise Rock'n'Roller, inzwischen in seinen späten 80er Jahren angekommen, fahrig war, unkonzentriert oder lustlos und dass enttäuschte Fans ihr Eintrittsgeld zurückverlangten? Wird es tatsächlich nach 38 Jahren ein neues Album von Chuck Berry geben? Wurde er anlässlich seines 90. Geburtstages zu Recht als einer der größten Rockmusiker aller Zeiten gefeiert? Fragen über Fragen. Um Antworten bemüht sich diese Ausgabe des Kramladens. Zu Chuck Berrys 60. Geburtstag organisierte der Stones-Gitarrist Keith Richards eine große Gala für sein altes Vorbild. Und so standen im Oktober 1986 im Fox Theater von St. Louis Rockgrößen auf der Bühne wie Eric Clapton, Robert Cray, Joe Walsh, natürlich Keith Richards und erst recht der schwarze King des Rock'n'Roll, Chuck Berry.
I'm walking out of this gig feeling very happy.
Hands of the band!
I wanted to serve Chuck up with a good band and I did it. That was my gig, no matter what happened.
Chuck Berry war hier am Ende mit seinem berühmten Schlachtruf zu hören. Davor war Keith Richards kurz eingeblendet, der Organisator und Produzent der großen Geburtstagsshow zu Ehren von Chuck Berry. Bei diesem Song in der Show kam Berry mit einem alten, chromglitzenden amerikanischen Straßenkreuzer auf die Bühne, stieg aus und sang seine Klassiker School Days und Hail, Hail, Rock'n'Roll, die ineinander übergingen, ohne dass man es groß merkte, weil Chuck Berrys Rock'n'Roll-Songs alle mehr oder minder nach dem gleichen Strickmuster gestrickt sind und sich in harmonischer Hinsicht auch nicht groß voneinander unterscheiden. Am 16. Oktober 1986, also zwei Tage vor Chuck Berrys 60. Geburtstag, ging die große Gala über die Bühne und erschien dann im Oktober 1987 als DVD und als Soundtrack-Album. Der geschäftstüchtige Chuck Berry soll seinem Gönner Keith Richards auf sehr eigene Weise gedankt haben. Es geht die Sage, schrieb der Autor Werner Teurich, dass, Zitat, Chuck Berry dem Produzenten des Films Keith Richards die Miete für jedes Instrument, jedes Stück Equipment, jede Minute Studiozeit und so einiges anderes konsequent in Rechnung stellte. Bewunderung kostet bei Berry eben Geld. Dazu passt auch ein Interviewausschnitt zu Beginn des Films. Ein Journalist fragt Berry, der mit seinem Gitarrenkoffer am Flughafen ankommt, ob er denn, wie manche andere seiner Kollegen, ein besonderes Verhältnis zu seiner Gitarre habe. Nein, antwortet Berry kalt, das ist ein Arbeitswerkzeug für mich. Ich kaufe mir jedes Jahr eine neue, denn ich kann sie von der Steuer absetzen. Hoho. Aber Spaß an seiner Musik muss Chuck Berry auch immer gehabt haben, sonst hätte er nicht von 1955 bis 2015 Tausende von Konzerte mit den immer gleichen Songklassikern seines Rock'n'Roll-Repertoires gegeben. Oder sollte es vor allem der Spaß am Geld verdienen und am Steuern sparen gewesen sein? Kaum denkbar. Party-launige Songtexte wie Let's Have Some Fun Tonight oder Let's Have a Party findet man bei ihm eher nicht. Dafür aber ironische, spöttische, anzügliche, lakonische oder aufmüpfige Texte, wie etwa im Song von 1956, Too Much Monkey Business.
Running to and fro, hard working at the mill, never fail in the mill, yet come a rotten bill. Too much monkey business, too much monkey business, too much monkey business for me to be involved in. Salesman talking to me, trying to run me up a creek, say you can buy it, go on, try it, you can pay me next week. Ah, too much monkey business, too much monkey business, too much monkey business for me to be involved in. Good looking, trying to get me hooked, want me to marry, get a home, settle down, write a book. Too much monkey business, too much monkey business, too much monkey business for me to be involved.
Too much monkey business heißt im übertragenen Sinne etwa zu viel Affentheater oder zu viel fauler Zauber. Im Text von Chuck Berry geht es um das Schuften im Hamsterrad, die Nervereien im Alltagsleben, schon wieder eine Rechnung, ein Händler will einem was aufschwatzen, eine Blondine will ausgehalten werden. Um über die Runden zu kommen, noch ein Job an der Tankstelle, wo man von den Kunden genervt wird. Können Sie mal Fenster wischen, Reifendruck, Ölstand prüfen? Klar, das ist too much monkey business. Dieser Chuck Berry Song von 1956 soll Bob Dylan zu dessen Subterranean Homesick Blues inspiriert haben. Von Dylan stammt auch der Satz aus einem Interview, vor Woody Guthrie seien es die Texte und Songs von Chuck Berry gewesen, die ihn sehr beeindruckt hätten. Auch andere Bezüge zwischen Too Much Monkey Business und dem Rest der Popwelt sind verbrieft. In der Hochblüte des Punk gab es einen Song des Punkrockers Johnny Thunders mit dem Titel Too Much Junkie Business. Und schließlich zitierte Michael Jackson die Titelüberschrift des Berry-Songs in seinem posthum veröffentlichten Song Monkey Business. Coverversionen des Chuck Berry-Originals gab es schon in den 50er und 60er Jahren zuhauf, darunter Elvis Presley, The Kinks, die Hollies, die Yardbirds, unzählige Bands aus der Hamburger Starclub-Zeit und natürlich auch die Beatles, die den Chuck Berry-Song 1963 gleich viermal bei ihren Radiokonzerten der BBC spielten. Leadsänger war John Lennon.
Running to and fro, hard working at the mail, never fail at the mail, yet come around the mail. Ow! Too much monkey business, too much monkey business, too much monkey business for me to imbibe again. Talking to me, trying to roll me up a creek, so you can buy, go and try it, you can pay me next week. Ow! Too much monkey business, too much monkey business, too much monkey business for me to imbibe again. Brown hair, good looking, trying to get me hook on me to marry, settle down, get a home by the book. Ow! Too much monkey business, too much monkey business, too much monkey business for me to imbibe again.
Die Beatles coverten und veröffentlichten insgesamt 16 verschiedene Chuck Berry Songs, die vornehmlich in den BBC Sessions enthalten sind. Insofern dürfte Berry zu den allerwichtigsten frühen Einflüssen der Beatles zählen. Paul McCartney sagte einmal, ohne die Begeisterung für Chuck Berry Songs wäre er womöglich nie Musiker geworden. Und von John Lennon stammt der Satz, wenn ihr dem Rock'n'Roll einen anderen Namen geben wollt, dann könnt ihr statt Rock'n'Roll ganz einfach Chuck Berry sagen.
As John Lennon once said, if you ever try to give Rock'n'Roll another name, you can call it Chuck Berry.
Die Rolling Stones coverten und veröffentlichten dagegen nur in Anführungszeichen 11 Chuck Berry Songs, so etwa den Berry Song Come On von 1961 als ihre allererste Single, die im Frühjahr 1963 erschien und bis auf Platz 21 der britischen Singlecharts kam, während der Chuck Berry Originalsong nicht mal in die Top 100 einziehen konnte.
Everything is wrong since me and my baby parted. All day long I'm walking cause I couldn't get my car started. Laid off from my job and I can't afford to check it. I wish somebody'd come along and run into it and wreck it. Come on, since my baby parted, come on. I can't get started, come on. I can't afford to check it. I wish somebody'd come along and run into it and wreck it.
Everything was wrong since me and my baby parted. All day long I'm walking cause I couldn't get my car started. Later from a job and I can't afford to check it. I wish somebody come along and run into it and wreck it. Come on, since me and my baby parted. Come on, I can't get started. Come on, I can't afford to check it. I wish somebody come along and run into it and wreck it. Everything is wrong since I've been without you. Every night I lay awake thinking about you. Every time I fall back sounds like thunder, some stupid guy trying to reach another number. Come on, since I've been without you, come on. Always thinking about you, come on. Phone sounds like thunder, some stupid guy trying to reach another number.
Nicht nur die Stones und die Beatles lebten in ihren Anfangsjahren von Coverversionen der Chuck Berry Klassiker und schulten durch das Nachspielen der Songs ihres Vorbildes ihr Können und brachten damit ihre eigene Entwicklung als Musiker und Songschreiber voran. Heerscharen von Bands taten das Gleiche, über 5000 Coverversionen von Chuck Berry Songs soll es geben. Die Beach Boys gingen bei ihrem Nachspielen noch einen Schritt weiter, nahmen die Musik eines Chuck Berry Hits und sangen dazu einen eigenen Text. So entstand aus Sweet Little 16 der Beach Boys Hit Surfin' USA, der in den USA Platz 3 der Singlecharts erreichte. Als Autorenangabe vermerkte die Beach Boys Single nur den Namen Brian Wilson. Das konnte nicht gut gehen. Als Surfin' USA ein Riesenerfolg wurde, drohte Chuck Berry mit einer Urheberrechtsklage, weshalb bei späteren Veröffentlichungen als Autoren Brian Wilson und Chuck Berry angegeben wurden. Chuck Berry wurde mit einem Großteil der Urheberrechtstantiemen entschädigt, durchaus zu Recht, wie die Gegenüberstellung von Original und Fälschung erkennen lässt.
They're really rocking in Boston and Pittsburgh, PA. Deep in the heart of Texas and round the Frisco Bay. All over St. Louis and down in New Orleans. All the cats gonna dance with Sweet Little 16. Sweet Little 16. She just got to have about a half a million a famed autographs. Her wallet filled with pictures. She gets them one by one, becomes so excited. Watch her look at her run, boy. Oh, mommy, mommy, please may I go? It's such a sight to see somebody steal the show. Oh, daddy, daddy, I beg of you, whisper to mommy, it's all right.
Bushy blonde hair, serving you. USA.
You'll catch them surfing at Lil.
Inside, outside USA.
Ventura County line.
Inside, outside USA.
Santa Cruz and Trail.
Inside, outside USA.
Australia, the
inside, outside USA.
All over Manhattan.
Inside, outside USA.
And down Bohemian Way.
Inside, outside.
Everybody's gone surfing.
Surfing USA.
Die Beach Boys bedienten sich 1963 für ihren Song Surfin' USA recht ungeniert bei Chuck Berry und seinem Titel Sweet Little 16, setzten einen eigenen Text auf die geklaute Musik und arrangierten den Song auf ihre typische Weise. Fertig war ein Beach Boys Hit. Doch später korrigierten sie das und beteiligten Chuck Berry an der Autorenschaft. Die Attraktivität der Chuck Berry Songs für andere Bands und für das Publikum lag an seinem Erfolgsgeheimnis der frühen Jahre. In den Worten des Meisters selbst, halte die Musik einfach, dass jeder es verstehen kann.
That's a Chuck Berry song because it's well, making it simple is an important fact, I think, that resulted in a lot of the artists understanding being able to play my music.
Das war sein Erfolgsrezept. Einfache, knappe, mitreißende Melodien, seine leicht überdrehte, expressive Stimmgebung, sein typisches und gekonntes Gitarrenspiel mit den brillanten Licks, den kurzen, prägnanten Riffphrasen und den gepeitschten Akkorden, begleitet meist von einem losstürzenden Piano und einem schlaghammerartigen Schlagzeug. Sein Charisma als Sänger und Rock-Entertainer tat noch ein Übriges und vor allem waren da ja auch noch seine Texte, die für damalige Verhältnisse originell kess, frech und witzig waren. Zitat: Worte voll komischer Dreistigkeit, Zynismus und Naivität, Sexualität und gespielter Unschuld, bizarre Erfindungskraft und Banalität. Zitat Ende. You never can tell, man kann nie wissen, c'est la vie, so ist das Leben. Eigentlich platte Zeilen, denen man doch auch eine gewisse Nonchalance und Lebensweisheit nicht absprechen kann. Geschrieben hat Chuck Berry den Song, während er im Gefängnis saß. Warum? Dazu später mehr. Und dazu gehört natürlich auch eine Menge Schutzpe, im Knast eingebuchtet zu sein und dann lässig zu singen, c'est la vie, say the old folks, it goes to show, you never can tell.
It was a teenage wedding and the old folks wished them well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, say the old folks, it goes to show you never can tell. They furnished off an apartment with a two-room Robux sale. The coolerator was crammed with TV dinners and ginger ale. But when Pierre found work, the little money coming worked out well. C'est la vie, say the old folks, it goes to show you never can tell. The tempo of the music fell. C'est la vie, say the old folks, it goes to show you never can tell.
Auch dieser Chuck Berry-Song C'est la vie, you never can tell wurde oft gecovert. Emmylou Harris erreichte 1978 mit ihrer Version einen Top-10-Hit in den Country-Charts. Und auch Aaron Neville, Bob Seger, Status Quo veröffentlichten neben vielen anderen eigene Fassungen. Erneut bekannt wurde der Originalsong von Chuck Berry 1994 durch den Kinofilm Pulp Fiction von Quentin Tarantino. Der Song liefert im Film den musikalischen Hintergrund für den Twist Contest. Eine recht aktuelle Neufassung von You Never Can Tell möchte ich nur kurz anspielen. Während seiner Wrecking Ball Tour von 2013 in Deutschland reagierte Bruce Springsteen mit seiner E Street Band auch spontan auf Publikumswünsche. Und am 7. Juli 2013 bekam er in Leipzig einen Zettel auf die Bühne gereicht mit dem Wunschsong aus dem Publikum You Never Can Tell. Darauf sagte er, oh weh, das haben wir zum letzten Mal gespielt, als wir 16 waren. Dann probiert er, in welcher Tonart er den Song singen könnte. Der erste Versuch ist zu hoch, der zweite gefällt seinem Gitarrist Little Steven nicht. Irgendwann einigen sie sich auf eine Tonart. Dann singt Bruce Springsteen seiner Bläsergruppe vor, was sie spielen sollen. Und diese ganze Probe passiert vor den Tausenden im Publikum, die sich aber total darüber freuen, wie man dem veröffentlichten Video entnehmen kann. Weil das so spontan und witzig ist, hier ein kleiner Ausschnitt, denn man kann's kaum beschreiben, you never can tell.
Every night we try, to pull one out that we haven't played since we were, I don't know, 16. If maybe ever. So let's see how we do with this. Hold on. It's got a good key. Yeah. That's too high. G maybe. Wait a minute. Yeah, that's good. We'll try A. That's pretty good. No, no, I like way up. I gotta be way up for me. Well, hear me out, you need all the animal help. And I'm the only soul when I'm done. That feels good. It was a teenage, it's very high, it's the top of my voice. All right, let's see how we do. Give me some slap. Maybe I'm a little overambitious. Give me a cable. I got it. Got that horns? Can you do it? Try it, boys.
Bruce Springsteen, der hier live im Konzert mit dem Chuck Berry-Song You Never Can Tell einen Wunsch aus dem Publikum spontan erfüllte, er hat im Vorwort zu Chuck Berrys Autobiografie über dessen Praxis geschrieben, zu vielen Live-Konzerten nur mit seiner Gitarre ohne Backing-Band anzureisen und dann die Vorgruppe des Abends oder eine schnell zusammengewürfelte lokale Band ohne lästiges Proben als Begleitband einzuspannen. Denn er, Bruce Springsteen, war in jungen Jahren mal selbst davon betroffen. Zitat: Es war 5 Minuten vor dem Beginn seines Auftritts. Die Hintertür öffnete sich und er kam herein. Er war allein und er trug einen Gitarrenkoffer. Das war alles. Ich vermute, er war in seinem eigenen Wagen ohne Begleitung gekommen. Er ging an mir vorbei, direkt zum Büro des Veranstalters. Man munkelte, er würde $11,000 bekommen und am Ende der Veranstaltung $1,000 zurückgeben, wenn die Begleitband okay war und die Technik funktioniert hatte. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber wir hatten es so gehört. Also, er rein ins Büro, raus aus dem Büro und dann kam er zu uns. Wir waren alle wirklich sehr nervös. Es war kein zusätzlicher Gitarrist vorgesehen, also ging ich zu ihm und fragte, hey, ist es okay, wenn ich spiele? Er sagte, ja, ja, du kannst spielen. Ich zögerte, also Chuck, er sagte, was? Und ich sagte, welche Songs werden wir bringen? Er antwortete, nun, wir werden ein paar Chuck Berry Songs bringen. Das war alles, was er sagte. Also gingen wir raus. Die Scheinwerfer waren an, die Menge tobte, als sie ihn sah. Er öffnete den Gitarrenkoffer und stimmte die Gitarre voll im Blickfeld des Publikums. Die Leute schnappten über. Ich hatte das Gefühl, nie zuvor auf einer Bühne gestanden zu haben. Ich war furchtbar nervös. Ich war 23. Damals spielte ich bereits seit 9 Jahren, aber ich war wirklich nervös. Die Scheinwerfer wurden dunkler und wir standen da und wollten wissen, womit fangen wir denn an? Er schien uns gar nicht zu bemerken und dann hörten wir nur da-da-da-da-da-da-da und das war alles. Wir waren in totaler Panik und versuchten herauszufinden, welchen Song wir spielten und in welcher Tonart. Chuck spielte in vielen merkwürdigen Tonarten wie B oder S. Alle drehten sich zu unserem Bassisten um, der so eine Art Historiker der Band war, und er hatte die richtige Tonart. Wir nahmen sie auf und ich glaube, wir machten unsere Sache ganz gut. Ich weiß nicht, welcher Song es war, aber wir spielten einfach und die Leute drehten durch. Chuck rannte zurück und sagte, spielt für euer Geld, Jungs. Wir vergaßen ihm zu sagen, dass wir kein Geld bekamen, wir machten das umsonst. Wie dem auch sei, der Auftritt ging zu Ende. Vor der Bühne war ein Riesengeschrei und das Licht ging an. Ich glaube, sein Verstärker explodierte. Er ging einfach zur Seite der Bühne, packte seine Gitarre vor versammeltem Publikum ein. Während die durchdrehten, spielten wir den Rhythmus von Johnny B. Goode. Er winkte und das war's. Er ging raus, stieg wieder in seinen Wagen und war verschwunden. Ich bezweifle, dass er sich daran erinnert. Wir waren wahrscheinlich nur eine von vielen Bands, mit denen er damals zusammenspielte, wenn er unterwegs war. Es war eine unglaubliche Nacht. Es war genau die Art von Nacht, von der ich, wenn ich 65 oder 70 bin, unbedingt meinen Enkelkindern erzählen muss. Chuck Berry, ja, ich habe Chuck Berry getroffen. Ich habe sogar einmal mit ihm gespielt. Wirklich? Ja. Das ist so eine Geschichte, die man immer wieder gerne erzählt.
To give me Memphis, Tennessee. Thank you. Help me find the party. Trying to get in touch with me. She could not leave her number, but I know who placed the call. My uncle took the message and he wrote it on the wall. Oh, help me, information, to get in touch with my Marie.
Am 29. März 1972 spielte Chuck Berry seinen Song Memphis, Tennessee mit einer zusammengewürfelten, aber professionellen Band live im Studio der BBC. Wer weiß schon, dass dieser Rock'n'Roll-Song einen Textinhalt von besonderem Tiefgang transportiert. Der Song, Zitat, er beginnt wie eine normale Liebesgeschichte, in der ein Mann die Telefonnummer eines Mädchens namens Marie bei der Auskunft herausfinden will. Dann schält sich langsam heraus, dass es sich um eine bittere Scheidungsgeschichte handelt und der Vater nur noch einmal mit seiner 6-jährigen Tochter Marie sprechen will, bevor er sie nie mehr wieder sieht. Perfekte Dramaturgie in Form und Inhalt. Zitat Ende. Chuck Berry war der herausragende Songschreiber des Rock'n'Roll der 50er Jahre. Kein anderer hat in dieser Zeit so viele pointierte, witzige und originelle Songgeschichten geschrieben wie er. Zu seinen Hauptthemen erzählten die Befindlichkeiten der jungen Leute, meistens ging es um weibliche Teenager, denn damals war, anders als ab den späten 60er Jahren, die Rockmusik doch reine Männersache und die Männer sangen eben von ihren Girlfriends. Ein weiteres Hauptthema seiner Songtexte hängt mit ersterem zusammen. Da geht's um Schulgeschichten, Stories aus dem Alltags- und Berufsleben der jungen Leute aus der Arbeiterklasse und Mittelschicht. Ein weiterer thematischer Schwerpunkt ist der Rock'n'Roll selbst. Und daneben dreht sich alles um die Freizeit der Teenager und Twins, um deren kleinen Freiraum. Und dieser Freiraum hatte in etwa die Größe eines amerikanischen Mittelklasse-Autos, das selbst zusammengespart war oder vom Papa geliehen wurde. Im Auto war man allein bzw. unter sich, konnte ohne Aufsicht der Eltern und Erwachsenen tun und lassen, was man wollte. Knutschen und Petting und mehr auf dem Rücksitz war ein häufiges, mehr oder minder angedeutetes Standardthema. Im Song »No Particular Place to Go« wird eine solche Geschichte nicht ohne Witz erzählt. In der ersten Strophe fährt der Ich-Erzähler mit seinem Auto ohne ein bestimmtes Ziel mit seiner Freundin an der Seite. Es wird erkennbar, dass er schon ein bestimmtes Ziel hat, allerdings keinen besonderen Ort. Es kommt zu einem ersten Kuss. In der zweiten Strophe fährt er langsamer und fängt an zu fummeln. In der dritten hält er an und schlägt vor, mit ihr einen kleinen Spaziergang in die Büsche zu machen. Aber es gelingt ihm nicht, sie und sich aus den Anstaltgurten zu befreien. Deshalb fahren die beiden in der letzten Strophe frustriert wieder nach Hause.
Riding along in my automobile, my baby beside me at the wheel. I stole a kiss at the turn of a mile, my curiosity running wild. Cruising and playing the radio with no particular place to go. Riding along in my automobile, I was anxious to tell her the way I feel. So I told her softly and sincere, and she leaned and whispered in my ear. Cuddling more and driving slow with no particular place to go. Place to go. So we parked way out on the Kokomo. The night was young and the moon was cold, so we both decided to take a stroll. Can you imagine the way I felt? I couldn't unfasten a safety belt. Riding along in my calaboose, still trying to get her belt to loose. All the way home I held a grudge for the safety belt that wouldn't budge. Cruising and playing the radio with no particular place to go.
No Particular Place to Go ist musikalisch eine Art Selbstzitat, ähnelt in der Machart doch sehr seinem früheren Hit School Days von 1957, setzt aber im Mai 1964, als die Single erscheint, nochmals ein Zeichen und erreicht immerhin Platz 10 in den US-Charts und sogar Platz 3 in England. Und dennoch hat Chuck Berry auf Dauer den Anschluss an die Pop-Entwicklung verloren. Sein musikalisches Rüstzeug ist einfach zu limitiert. Die jungen Bands, die dem Rock'n'Roll längst entwachsen sind, allen voran die Beatles, machen riesen Entwicklungsschritte in kurzer Zeit, erfinden die Popmusik kompositorisch neu. Und selbst wenn sie noch mal kurz zurückschauen und einen Chuck Berry-Klassiker aufgreifen und bearbeiten, klingen sie viel frischer und moderner als jede Produktion von Chuck Berry aus jener Zeit, Anfang der 60er Jahre. Bestes Beispiel ist die attraktiv und mitreißend gespielte Neufassung der Beatles des Chuck Berry-Klassikers Rock'n'Roll Music, erschienen im Dezember 1964.
Just let me hear some of the rock and roll music. Any old way you choose it, it's got a backbeat, you can't lose it. Any old time you use it, gotta be rock and roll music if you wanna dance with me. Got no kick against modern jazz, unless you try to play it too darn fast.
In der Bearbeitung der Beatles wurde der Chuck Berry-Klassiker Rock'n'Roll Music noch bekannter als die Originalfassung, was auch an John Lennons unglaublich dynamischem Gesang liegt. Die Beatles spielten Rock'n'Roll Music in ihren Live-Programmen seit ihren Hamburger Tagen bis zu ihren letzten Konzerten im Sommer 1966. Und sogar im Januar 1969 gehörte der Titel noch zu ihrem Aufwärmprogramm während der Get Back, Let It Be Sessions. Die Beatles waren in verschiedener Hinsicht noch lange mit Chuck Berry beschäftigt. Paul McCartney schrieb für das weiße Album den Rocker Back in the USSR und ließ sich dazu von Chuck Berrys Song Back in the USA inspirieren. John Lennon schrieb für das Album Abbey Road den Song Come Together, der mit der Textzeile beginnt Here come old flat top, he come groovin' up slowly. Im Chuck Berry Song You Can't Catch Me von 1957 heißt es Here come up flat top, he was groovin' up with me. Das brachte John Lennon eine Plagiatsklage ein. Als Wiedergutmachung musste sich Lennon verpflichten, für sein Rock'n'Roll-Album von 1975 zwei Chuck Berry-Nummern aufzunehmen, was einen netten Tantiemenregen für Chuck Berry bedeutete. Dass danach aller Zoff mit der Familie Lennon vergessen war, konnte der Gastauftritt von Julian Lennon bei der Gala zu Chuck Berrys 60. Geburtstag belegen. Bei diesem Ereignis sang der Lennons Sohn, begleitet von Chuck Berry und Keith Richards, den unsterblichen Berry-Klassiker Johnny B. Goode. Die Komposition Johnny B. Goode sollte noch ein schiefes Licht auf Chuck Berry werfen. Der Held des Songs hat Ähnlichkeiten mit dem Musiker Johnny Johnson, der Chuck Berry Anfang 1953 in seine Jazz-Kombo Sir John's Trio aufnimmt. Bald übernimmt der agile Chuck Berry die Regie in der Band und ändert den Stil der Gruppe in Richtung Rhythm and Blues und Rock'n'Roll. Gemeinsam mit dem musikalisch bewanderten Pianisten Johnny Johnson beginnt Chuck Berry eigene Songs zu entwickeln. Johnny Johnson hat viele musikalische Ideen, die er in seine Tasten haut. Chuck Berry überträgt die Melodien, die Licks und Akkorde auf seine Gitarre und schreibt Texte zu den instrumentalen Stücken von Johnny Johnson. Es entstehen Songklassiker wie Maybelline, Johnny B. Goode, School Days, Carol, Sweet Little 16 und andere, deren musikalische Grundideen in der Hauptsache eigentlich von Johnny Johnson stammen. Doch Chuck Berry beteiligt ihn nicht an den Autorenrechten und damit auch nicht an den Einnahmen aus den Tantiemen. Lange Zeit nimmt Johnny Johnson das hin, doch Ende der 90er Jahre verlangt er einen Anteil an den Tantiemen der gemeinsam geschriebenen Hits und im Jahre 2000 zieht er sogar vor Gericht und verklagt Chuck Berry, allerdings erfolglos. Der Geschäftsmann Chuck Berry galt schon immer als hart und gerissen, vielleicht oder sogar wahrscheinlich, weil er in seinen Anfangsjahren viel Lehrgeld zahlen musste und selbst oft hereingelegt wurde. Deshalb war es Chuck Berrys Prinzip, vor jedem Auftritt seine Gage in bar zu kassieren und das auch noch, als er in den letzten Jahren oft mental und physisch gar nicht mehr so sehr recht in der Lage war, einen angemessenen Gegenwert im Konzert zu liefern. So kam es, dass der 87-jährige Chuck Berry in Finnland ein derart schlechtes Konzert ablieferte, dass viele Konzertbesucher ihr Eintrittsgeld zurückforderten und vor Gericht sogar Recht bekamen. Hören wir einen kurzen Ausschnitt aus einem Konzert in Moskau aus dem Jahre 2014, wo Chuck Berry im Song Johnny B. Goode teilweise ernsthaft verwirrt wirkt, falsch spielt und arrhythmisch, also nicht im Takt singt. Es hört sich teilweise wie ein Trauerspiel an. We'll be right back. das mag genügen. Diese Live-Aufnahme aus dem Jahre 2014 scheint nahezulegen, dass Chuck Berry inzwischen mentale und womöglich physische Probleme hat, auch heute noch musikalisch überzeugende, zumindest fehlerfreie Konzerte zu geben. Dennoch hat er aus Anlass seines 90. Geburtstages angekündigt, nicht nur ein neues Album mit neuen Songs und mit dem Titel Chuck in Kürze auf den Markt zu bringen, sondern auch zur Promotion des Albums ein paar ausgewählte Konzerte zu geben. Hoffentlich geht das alles gut. Nachzutragen bleibt noch, dass Chuck Berry nie ein sehr einfacher Mensch war. Sein Manager beschwerte sich einmal, Chuck Berry sei ein Dickschädel und Querkopf, mit dem manchmal kaum auszukommen sei. Es gab etliche negative Schlagzeilen in seinem Leben. Schon in jungen Jahren kam er mit dem Gesetz in Konflikt, was ihm wegen verschiedener Delikte einige Monate Jugendhaft einbrachte. 1961 wurde er zu 3 Jahren Gefängnis verurteilt, weil sein Sweet Little 16 offenbar nur 14 Jahre alt war. Später wurde er mit steuerlichen, aber auch mit moralisch-sexuellen Vergehen in Verbindung gebracht. Tatsächlich hat man ihn 1989 verklagt, weil er in den Damentoiletten seines Clubs Videokameras installiert hatte, um die Besucherinnen der Toiletten beobachten zu können. Chuck Berry nahm in seiner Autobiografie von 1987 zu diesen Anklagen Stellung und gab dabei zu bedenken, dass es nicht nur in der US-amerikanischen Polizei, sondern auch in der Justiz viele Rassisten gab und gibt. Seiner Karriere und seiner Reputation als Altmeister des Rock'n'Roll konnten die negativen Schlagzeilen auf Dauer aber nicht schaden. Im Jahre 1985 erhielt er einen Grammy für sein Lebenswerk und wurde in die Rock'n'Roll Hall of Fame aufgenommen. Und unbestritten ist und bleibt seine herausragende Stellung als Pionier des Rock'n'Roll. In einem Song, dessen Text sich wie ein Selbstporträt liest, singt er von einem Brown-Eyed Handsome Man. Und mit diesem kurz angespielten Chuck Berry-Song über den braunäugigen, gut aussehenden Mann, gesungen von einem ebensolchen mit Namen Paul McCartney, geht der Kramladen zum 90. Geburtstag von Chuck Berry zu Ende.
Shedding tears over a brown-eyed handsome man. A lot of trouble was a brown.